Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzblut und Heilkunst. Heute nehmen wir Sie mit hinter die Kulissen des St. Marien-Hospitals, genau gesagt in die Welt des Entlassmanagements. Denn wenn ein Patient bei uns im Haus behandelt wurde, stellt sich oft die Frage, wie geht es denn danach weiter? Wird ein Reha-Platz benötigt oder kann die Versorgung zu Hause beginnen? Unser Entlassmanagement ist genau dafür da. Es koordiniert alle Schritte, sorgt für Hilfsmittel und klärt, was gebraucht wird, damit der Übergang so reibungslos wie möglich klingt. Bleiben Sie dran, denn wir zeigen Ihnen, wie viel Herzblut und Expertise hinter dieser wichtigen Arbeit steckt.
Also wir managen alles, was jetzt im Bereich der Entlassung ist, die Hilfsmittelversorgung, die weitere Nachsorge mit Kurzzeitpflege, ambulanten Pflegedienst, Wundversorgung, alles, was dazu gehört.
Wir haben zwei erfahrene Case-Managerinnen zu Gast, so lautet ihr offizieller Titel, den wir hier aus dem Entlassmanagement des St. Marien-Hospitals eingeladen haben. Die beiden arbeiten schon seit Jahren zusammen, sind ausgebildete Krankenschwestern und Pflegeberaterinnen, ein echtes Dreamteam, das sich quasi blind versteht. Gerade konnten wir eine von ihnen schon hören, Kerstin Thien, die andere heißt Anja Behnen. Diese Case-Managerinnen sind wahre Organisationstalente, wobei, wie Anja Behnen selbst zugibt, wäre ein bisschen mehr zeitlicher Vorlauf schon ganz hilfreich hier und dort.
Das ist alles eine Sache des Zeitmanagements. Wir gehen ja zum Patienten hin und haben den immer im Hinterkopf, nicht im Verlauf des Aufenthaltes, wie lange er wohl ungefähr bleiben könnte. Und dann warte ich nicht auf die Ansage vom Arzt, nicht der Patient wird morgen entlassen, sondern ich frage das immer früh genug ab, weil ich kann von heute auf morgen nicht unbedingt eine Versorgung organisieren. Vor allen Dingen, wenn es um Kurzzeitpflegeplatz geht. Oder wenn zum Wochenende hin jemand entlassen wird, der einen ambulanten Pflegedienst benötigt. Das muss ich wirklich immer zeitnah in die Wege leiten und stehe dann auch immer wirklich in Kontakt mit den Kollegen von der Station und mit den Ärzten und frage ungefähr, wie lange bleibt er vielleicht noch, weil ich weiß, dass es so wieder nicht zurückgeht, sondern dass da wirklich ein entsprechender Bedarf zu organisieren ist.
Was können Sie alles organisieren?
Ja, wir suchen unter anderem Kurzzeitpflegeplätze, das, was Kerstin auch gerade schon sagte, ambulante Pflegedienste. Wir haben ja auch Patienten, die im Anschluss sogar noch eine weitere Reha machen können. Das müssen wir organisieren. Dann haben wir ja auch Patienten, wenn entsprechender eben die Notwendigkeit besteht, die auch in ein Hospiz müssen. Da stellen wir auch den Kontakt her. Oder diese ambulante palliative Versorgung. Da stellen wir, wie gesagt, mit allen Anbietern eben den Kontakt her. Oder wenn es darum geht, dass jemand irgendwie über eine Magensonde ernährt werden soll, dass wir die Anbieter für die Sondenkosternährung kontaktieren, dass die wiederum mit dem Pflegedienst und mit den Patienten das alles soweit regeln.
Also durch die Erfahrungen, die wir haben, erkennen wir ja auch, ob da jemand jetzt vielleicht einen erneuten Versorgungsbedarf hat, gerade wenn das eine neue Situation ist. Jemand kommt ins Krankenhaus mit einem Schlaganfall oder jemand hat jetzt eine Oberschenkelhalsfraktur, lebt alleine zu Hause oder jemand hat eine starke Wunde, wo wir auch wissen, da brauchen wir anschließend noch einen ambulanten Pflegedienst. Solche Dinge erkennt man ja schon aus der Erfahrung, die wir jetzt mittlerweile haben. Und da sehen wir dann ja auch schon, okay, da müssen wir auf jeden Fall während des Verlaufes nochmal aktiv werden und nochmal schauen, ob da noch Bedarf ist. Gerade beim Schlaganfall mit der Verweildauer hier im Krankenhaus, da wird anschließend immer nochmal Unterstützung sein. Und dann reden wir auch mit dem Patienten oder auch mit den Angehörigen meistens schon einen Tag nach Aufnahme.
Wenn ein Patient zum Pflegefall wird, ändert sich das Leben komplett. Und zwar nicht nur für die betroffene Person selbst, sondern auch für die ganze Familie. Dabei geht es nicht nur um persönliche, sondern oft auch um sehr emotionale Gespräche, bei denen Kerstin Thien oder Anja Behnen mit dabei sind.
Also die Auseinandersetzung, Gespräche oder so mit Angehörigen ist schon sehr herausfordernd, oftmals. Dann ist hier der Vater oder die Mutter plötzlich zum Pflegefall geworden, sag ich mal. Und dann überlegen die natürlich auch, wie kann ich weiterhin meinen Alltag so gestalten? Nicht? Die müssen alle Kompromisse eingehen. Selber erstmal ein bisschen zurücktreten oder zunächst einmal eine Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen und dann langfristig planen, was möglich ist. Es gibt ja auch die Möglichkeit, eine 24-Stunden-Pflegekraft für zu Hause zu organisieren.
Aber ich glaube, genau das Organisieren, können Sie denn da auch Hilfestellung geben?
Das machen wir. Wenn wir Patienten bekommen, die bisher noch keinen Pflegegrad hatten, dann haben wir die Möglichkeit, hier aus dem Krankenhaus heraus einen Eilantrag zu stellen. Dann wird eben per Aktenlage vorläufigen Pflegegrad ausgesprochen. Und der Vorteil ist, man hat innerhalb von einer Woche dann das Ergebnis vorliegen. Und das wird zunächst einmal immer auf Pflegegrad 2 zulaufen, nicht? Wenn man Pech hat, nur Pflegegrad 1, aber Pflegegrad 2, damit man die Möglichkeit hat, Pflegeleistungen in Anspruch zu nehmen, sei es einen Kurzzeitpflegeplatz zu organisieren oder das mit einem ambulanten Pflegedienst besser zu handeln.
Nur, ich stelle mir das wirklich gar nicht so einfach vor, gerade wenn es jetzt um Kurzzeitpflegeplätze geht. Sie erzählten ja beide nun, Kurzzeitpflege ist gang und gäbe natürlich, aber gibt es denn so hier so viele freie Kurzzeitpflegeplätze? Also, können Sie da aus dem Vollen schöpfen?
Der Ordner, der ist groß, aber wenn jetzt zum Beispiel Ferien sind oder Feiertage oder so, dann ist es natürlich schon schwierig, irgendwas zu bekommen. Und der Anspruch ist ja eigentlich auch meistens da, dass Sie sagen, heimatnah, da achten wir auch schon drauf. Dass es wirklich nicht, was weiß ich, 50 Kilometer entfernt ist vom Heimatort. In den meisten Fällen haben wir eigentlich auch Glück.
Ja?
Ja. Aber das ist wirklich schon so, nicht, wenn die Angehörigen vor einem sitzen, dann sage ich ganz oft, ich kann sie verstehen, das ist jetzt wirklich komplett alles Neuland. Was man für Möglichkeiten hat, was man in Anspruch nehmen kann, worauf man achten muss, was man an Anträgen stellen muss und was es da an Möglichkeiten gibt, das ist einfach für die Neuland.
Also es gibt ja auch Möglichkeiten, sage ich mal, an Hilfsmitteln. Man kann für die Badewanne so einen Badewannenlifter bekommen, wo man sich draufsetzt, wo man dann auch praktisch reingefahren wird in die Badewanne. Man kann Zuschüsse beantragen, ab Pflegegrad 2 für Umbaumaßnahmen. Kann man auch machen, wenn man das möchte. Ja, und dann kann man natürlich auch gucken, ob man so Unterstützung bekommt beim Duschen durch eine Pflegekraft.
Oder sei es nicht, dass man dann wirklich eine erhöhte Toilette sich einbauen lässt oder so.
Anja Behnen und Kerstin Thien sprühen nur so vor Ideen und Möglichkeiten, wenn es darum geht, die Lebensqualität zu verbessern. Gerade in einer ganz neuen Lebenssituation, in der man auf Hilfe angewiesen ist.
Also wir können das ja nicht alles vorgeben. Wir können nur unterstützen, wir können nur sagen, was es für Möglichkeiten gibt. Letztendlich muss das der Patient und die Angehörigen, die müssen das ja auch mittragen. Wir können zum Beispiel auch keine Heimverträge unterschreiben oder sonstige Sachen machen. Da sind die Angehörigen gefragt. Genauso ist das mit Umbaumaßnahmen. Wir fahren ja jetzt auch nicht, sag ich mal, in die Wohnung und schauen uns das an und sagen, da könnte man noch einen Haltegriff machen oder da. Das ist nicht die Aufgabe eines Entlassmanagements. Da sind dann nachher andere Stellen für zuständig. Da gibt es ja auch noch die Seniorenstützpunkte im Landkreis Cloppenburg, wo man anfragen kann. Also da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Oder die Krankenkassen mit ihren Pflegeberatern. Wir unterstützen nur in dem Moment, wo die im Krankenhaus sind und versuchen dann, was möglich zu machen, dass die wieder in ihre Häuslichkeit gehen oder halt dann auch in eine Einrichtung, je nachdem, was auch möglich ist.
Es ist ja aber nicht immer so, Frau Thien, dass jemand jetzt pflegebedürftig ist. Sondern manchmal muss ja auch eine medizinische Nachsorge noch gegeben sein. Geben Sie da auch Hilfestellung?
Also die medizinische Nachsorge zum Beispiel zählt da ja auch unter anderem eine Reha-Maßnahme. Mhm. Wir operieren ja auch hier Hüften und Knie und wir haben das so, dass die Patienten sich, wenn die einen OP-Termin haben in dem MVZ, dass die sich dann auch schon mal bei uns melden und wir im Vorfeld schon mal mit denen die Reha besprechen. Also wo möchten sie hin? Dann reservieren wir schon mal im Vorfeld Termine. Aus den Erfahrungen raus, man kriegt auch nicht so direkt einen Reha-Termin. Also wenn jetzt im August die OP ist, dann muss man jetzt auch schon anfangen zu schauen, dass man schon mal auch einen Reha-Termin bekommt, weil viele auch schon bei Oktober sind mit ihren Terminen, viele Einrichtungen. Also das gehört zum Beispiel auch in unserem Bereich, dass wir danach schauen. Wir machen auch Hilfsmittelversorgung, wenn jemand jetzt, ich sag mal, irgendwelche Orthesen oder Schienen oder Stützen braucht, das organisieren wir auch.
Das heißt aber schon, Sie sind so eine kommunikative Schnittstelle im Grunde genommen zwischen der Station, also zwischen Ärzten letztlich auch, Patienten. Eine Reha bringt ja nur dann was, wenn das auch entsprechend Hand in Hand geht. Und wenn Sie den Reha-Platz etwas später organisieren, dass man sagt, pass auf, wir müssen den OP-Termin vielleicht noch mal ein bisschen schieben, dass das ein bisschen angepasst wird?
Das haben wir auch hin und wieder mal, wenn jemand sehr kurzfristig operiert wird. Das kommt ja auch mal vor. Man hat dann schon eine sehr lange Wartezeit. Dann gucken wir auch und besprechen das dann auch auf kurzem Dienstweg mit dem Operateur, ob das dann noch in Ordnung geht oder ob man das vielleicht dann ein bisschen verschiebt.
Würden Sie eigentlich sagen, wir achten schon darauf, dass die individuellen Bedürfnisse, die ein jeder hat, dass die auch gewahrt werden?
Ja, das würde ich sagen.
Und das ist ja auch meistens nicht immer nur mit einem Kontakt getan. Da gehen wir wirklich in den meisten Fällen ja auch häufiger hin.
Wenn jetzt ein Patient sagt, Frau Behn, ich habe vielleicht anschließend noch mal eine Frage. Kann ich Sie noch mal telefonisch erreichen?
Ich sage immer ja. Ich sage wirklich ja. Wir sind beides gelernte Krankenschwestern. Und ich bin bis vor 5 Jahren auch noch in der Pflege gewesen. Das ist mir immer wirklich jeder Mensch auch wirklich eine persönliche Herzensangelegenheit.
Wir haben das ja auch manchmal, dass einfach jemand an der Pforte ist und sagt, älterer Herr, der kommt dann mit dem Auto hier angefahren mit irgendwelchen Anträgen für einen Pflegegrad oder die wissen gar nicht, wo die sich überhaupt melden müssen. Dann sagen wir ja auch nicht, nein, fahren Sie mal wieder nach Hause, Sie sind hier nicht Patient, sondern wir gehen da dann schon eben hin und versuchen, ihm dann eben auf kurzem Weg zu helfen. Das machen wir auch.
Das läuft bei uns auch gut. Nicht da, wo ich die Schule damals die Weiterbildung gemacht habe, da sagte die Dozentin gleich, ach, Friseute, ja. Nicht, da hört man ja nur Gutes, das läuft da ja richtig gut. Nicht, also ich habe selber die Erfahrung mit dem Angehörigen gemacht in einem anderen großen Krankenhaus. Da wird einem dann gesagt, nicht so, wir entlassen ihren Angehörigen, wir suchen im Umkreis von 60 Kilometern, da, wo wir was finden, kommt derjenige hin, Punkt. Jeder kann mal irgendwie so schnell in sowas reingeraten. Ich behandle immer jeden so, wie ich auch gerne behandelt werden möchte. Und immer respektvoll. Und auch wenn wir über die Versorgung von den Patienten reden, wenn Angehörige dabei sind, dann rede ich auch immer mit dem Patienten. Der darf sich ja nicht übergangen fühlen. Nicht? Das wäre ja schlimm, nicht, wenn die denken, nicht so, das sind meine Kinder, die entscheiden jetzt über mich. Das möchte ich selber im Alter nicht erleben müssen. Deswegen spreche ich auch immer den Patienten an und die Angehörigen sind nur dabei. Also das ist mir ganz wichtig.
Also ich finde schon, dass wir auch hier im Haus einen ganz hohen Stellenwert haben in unserem Bereich. Wenn wir beide nicht da sind, das ist eigentlich gar nicht machbar. Also einer von uns muss immer da sein. Also das ist auch von den Kollegen, von den Ärzten eigentlich so, dass die unseren Posten doch schon sehr schätzen und auch immer sich auf uns verlassen, das kann man schon so sagen.
Also mir geht es nur darum, wenn ich weiß, der Patient ist gut versorgt, dann ist das in Ordnung. Aber ich habe jetzt letztens zum Beispiel eine wirklich sehr nette E-Mail von einer Ehefrau erhalten, dass sie sich für das super Gespräch bedankt und die werde ich lange nicht vergessen, solche Sachen. Und dann auch demjenigen dann auch zuordnen können. Ach ja, das war ja da, wo die Frau mir eine nette E-Mail geschickt hat. Im Grunde entgeht uns eigentlich kein Patient hier fast, der ins Haus kommt. Und wir sind auf allen Stationen aktiv, mit allen Schwestern, mit vielen Ärzten. Wir sind am Ganzen irgendwie so beteiligt und das ist eigentlich richtig schön.
Das finde ich auch. Vielen Dank Anja Behnen und Kerstin Thien aus dem Entlassmanagement des St. Marien Hospitals. Die beiden Case-Managerinnen gewährleisten eine individuelle, bedarfsgerechte und kontinuierliche Betreuung über den Krankenhausaufenthalt hinaus und können so maßgeblich zur Versorgungsqualität und Patientensicherheit bei uns im Haus beitragen. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Abonnieren Sie uns gerne, so noch nicht geschehen. Das ist ein Buttondruck, der mit keinerlei Kosten und Pflichten verbunden ist, sondern den großen Vorteil hat, dass Ihnen keine neue Folge dieser Podcast-Reihe aus dem Krankenhaus im Herzen der Eisenstadt Friseute entgeht. Damit genug für heute. Wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, hören wir uns in einer Woche wieder. Bis dahin und seien eine gute Zeit. Ich bin Lars Kurs. Das war der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien Hospital in Friseute. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.